Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, ja, ja. Ich muss gerade noch mal gucken. So. So, klar, Mensch. Okay. Genau, also wir können das einfach. Genau. Gut, ja, guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind zu unserer Buchvorstellung des Buches Wir sind UNO. Hier nochmal das Buch, Eckart Grieb. Rechts neben mir ist der Herausgeber dieses Buches. Wir sind UNO, Deutsche bei den Vereinten Nationen. Und wir wollen jetzt in den nächsten anderthalb Stunden zum einen über das Buch sprechen, zum anderen sind Sie aber auch sehr herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, wenn Sie dazu welche haben. Kurz zu mir, mein Name ist Patrick Rosenow. Ich bin von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Etwas sperriger, langer Name, kurz DGVN. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Arbeit der Vereinten Nationen einsetzt und insbesondere die deutsche Öffentlichkeit versucht, darüber zu informieren. Wir sind bundesweit tätig. Wir haben auch einen Landesverband, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der ist tätig. Und innerhalb dieser Verbandsstruktur, wir sind ein gemeinnütziger Verein, können Sie sich auch gerne ehrenamtlich engagieren. So viel vielleicht kurz zur Eigenwerbung. Neben mir rechts sitzt Eckart Grieb. Er ist Herausgeber dieses Buches Wir sind UNO. Herr Grieb ist Vorstandsmitglied der DGVN, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, und hat in den 90er Jahren in der Hauptabteilung für UN-Friedenssicherungseinsätze in New York gearbeitet. Darüber hinaus war er im Auswärtigen Amt tätig und ist jetzt im Bundesministerium für Verteidigung tätig, beschäftigt sich schon seit langen Jahren mit den Vereinten Nationen, insbesondere im Bereich Friedenssicherung, und hat unter anderem dieses Buch veröffentlicht. Dann links von mir sitzt Frau Inge Kaul. Frau Kaul ist gegenwärtig Lehrbeauftragte in der Hertie School of Governance in Berlin und war zuvor von 1975 bis 2007 im UN-Entwicklungsprogramm tätig, kennt also die Vereinten Nationen ja innen und auswendig, würde ich jetzt mal behaupten, beziehungsweise aus einer entwicklungspolitischen Perspektive sehr eng. Sie war hauptsächlich in New York tätig, hat aber auch sogenannte Feldeinsätze in Laos und in Afghanistan durchgeführt. Und sie ist hier, weil sie auch Teil des Buches von Herrn Grieb ist. Ja, dann würde ich ganz gerne ein paar Fragen jetzt an Herrn Grieb stellen und Frau Kaul. Wir haben noch eine zweite Mitdiskutantin, das ist Frau Wartmann. Sie kommt aus Berlin und hatte mich jetzt vorhin gerade angerufen, dass ihr Zug leider Verspätung hat und dass sie aber wahrscheinlich eine Viertel bis halbe Stunde später einfach dazukommt. Also wundern Sie sich nicht. Frau Wartmann war im Bereich der Friedenssicherung tätig, unter anderem zuletzt im UN-Office für Burundi, und hat eben im Bereich Friedenssicherung stark mitgewirkt in den Vereinten Nationen von 2006 bis 2013 und wird auch in dem Buch eine Rolle spielen. Gut, dann habe ich ein, zwei Fragen an Herrn Grieb. Sie haben jetzt das Buch geschrieben oder herausgegeben, Wir sind UNO, Deutsche bei den Vereinten Nationen. Vielleicht erstmal zu dem Titel Wir sind UNO. Wie sind Sie auf den Titel gekommen? Also wer sind wir und wer ist die UNO? Vielleicht mögen Sie das kurz ein bisschen erläutern.
Ja, herzlichen Dank, Herr Rosenow, zunächst mal für die freundliche Begrüßung. In der Tat, das ist ein Titel, bei dem bleibt man hängen und da will man wissen, was ist dahinter, was verbirgt sich dahinter. Vielleicht sollte ich sagen, welche Idee hinter diesem Buch steht. Vielleicht versetzen wir uns alle noch mal anderthalb Jahre zurück in das Jahr 2015. In diesem Jahr 2015 sind die Vereinten Nationen 70 Jahre alt geworden. Und ich habe einige Monate vor diesem 70-jährigen Jubiläum der Vereinten Nationen mit einem Freund und Kollegen in New York zusammengesessen und wir haben uns überlegt, was wird denn nun aus Anlass dieses 70-jährigen Geburtstages der Vereinten Nationen alles so passieren? Und dann ist uns eingefallen, ja, der Generalsekretär wird sicherlich eine Rede halten und die Staats- und Regierungschefs werden sich versammeln und eine feierliche Erklärung abgeben und die Generalversammlung wird eine Sondersitzung abhalten. Ja, und das ist auch alles so passiert. Aber wir haben uns überlegt, da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Da fehlen doch die Menschen, die diese Vereinten Nationen auf der ganzen Welt zum Handeln bringen und die das ganze System am Laufen halten. Und aus dieser Überlegung ist die Idee entstanden für dieses Buch. Ich bin dann auf die Suche gegangen nach deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei den Vereinten Nationen arbeiten oder gearbeitet haben und habe sie einfach befragt, habe sie interviewt. Habe sie nach ihren persönlichen Motivationen gefragt, nach Enttäuschungen, nach Erfolgen, nach unvergesslichen Erlebnissen. Und neben diesen persönlichen Dingen habe ich dann aber auch in einem zweiten Interviewteil doch etwas mehr politische Fragen auch gestellt, zum Beispiel betreffend die Rolle der Vereinten Nationen in der Welt, ob die Vereinten Nationen fähig sind, sich selbst zu reformieren, wie das mit der deutschen UN-Politik ist, ob es da Defizite gibt oder Ziele, die man ansteuern sollte. Und zum Schluss eines jedes dieser Interviews kam dann eine Frage, in der sich so alles zusammenbündelte, nämlich würden Sie einem jungen Menschen heute empfehlen, zu den Vereinten Nationen zu gehen und da zu arbeiten? Und mit dieser Interviewstruktur habe ich 35 Deutsche interviewt. Der Älteste hat im Jahre 1959 bei den Vereinten Nationen angefangen, bei der FAO, das ist die Landwirtschaftsorganisation der UN in Rom, Alexander Friedrich, der ist heute über 90. Und der Jüngste, mit dem ich gesprochen habe, hat im Jahre 2011 begonnen bei den Vereinten Nationen, bei der Friedensmission im Südsudan. Und allein schon dieses Spektrum von 1959 bis 2011, Einstieg bei den UN, macht deutlich, dass das unglaublich interessante Gespräche sind, weil das natürlich auch sehr verschiedene zeitliche Epochen sind, die da erlebt und durchlebt wurden. Übrigens auch einige Interviewpartner mit DDR-Hintergrund, die dann von der DDR zum Beispiel entsandt worden sind an die Vereinten Nationen nach New York und dann anschließend auch nach der Wiedervereinigung im UN-Dienst geblieben sind. Also sehr faszinierende Lebenswege, die man da erleben kann. Ja, und das war die Idee zu diesem Buch. Und ich sollte noch sagen, dass neben diesen 35 Deutschen, mit denen ich diese Interviews gemacht habe, der Untertitel heißt Deutsche bei den Vereinten Nationen. Und da war die Überlegung, ich kann nicht den Untertitel Deutsche bei den Vereinten Nationen nehmen, ohne diejenigen Deutschen auch zu berücksichtigen, die bei den Vereinten Nationen waren, aber nicht eine langjährige Karriere gemacht haben, sondern unmittelbar in bestimmte Spitzenpositionen hinein ernannt wurden, wie zum Beispiel Klaus Töpfer, der das Umweltprogramm der UN geleitet hat, oder Tom Königs, der mehrere UN-Friedensmissionen geleitet hat, oder Bruno Simmer, der Richter am Internationalen Gerichtshof war. Und diese 10 Deutschen, die leben und die in solchen Top-Positionen waren, die sind dann am Ende auch in einem Kapitel interviewt worden. Allerdings nur mit kurzen Fragen, wesentliche Erfahrungen, die man mitgenommen hat aus der Zeit bei den UN und wesentliche Empfehlungen, die man den UN für die Zukunft gibt. Und das gibt dann insgesamt so ein recht buntes Kompendium und ein Kaleidoskop. Und wer da ein bisschen hinter die Kulissen der Vereinten Nationen schauen möchte, der kann das da, glaube ich, recht ergiebig tun.
Das klingt alles sehr spannend und sicher auch individuell. Jetzt haben Sie 45 Personen Frauen und Männer, die im UN-System gearbeitet haben, also ein furchtbar komplexes, großes System mit viel verschiedenen Facetten, die man haben kann. Die haben Sie interviewt innerhalb eines Jahres, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist Ihnen denn da besonders hängen geblieben? Also wo würden Sie sagen, wow, das wusste ich jetzt gar nicht oder damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das fand ich auch nochmal interessant und veröffentliche das in dem Buch, dass es halt auch nochmal nicht nur ich erfahre sozusagen, sondern eben auch viele andere, die sagen, Mensch, das ist ja interessant, dass man halt das auch bei den Vereinten Nationen so erleben kann, egal ob jetzt positiv oder negativ. Aber haben Sie da vielleicht ein, zwei Punkte, die Ihnen da aufgefallen sind, während Sie die Interviews geführt haben?
Ja, es ist unglaublich faszinierend, mit welcher Offenheit und auch mit welcher kritisch, also konstruktiv kritischen Grundhaltung diese Interviews gelaufen sind. Da äußern sich Menschen über Dinge, die man sonst eben nicht in der Zeitung liest oder im Fernsehen vermittelt kriegt. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass es ein Spektrum von Tätigkeitsfeldern ist, was hier abgedeckt wird in den Interviews. Da ist jemand dabei, der bei der UNESCO gearbeitet hat. Da ist jemand dabei von der Internationalen Atomenergiebehörde. Da ist jemand dabei von der Friedensmission der Vereinten Nationen im Kongo. Jemand macht Öffentlichkeitsarbeit in New York für die UN. Jemand macht das UN-TV, UN-Fernsehen in New York. Also ein Spektrum und 35 davon, sehr unterschiedlich. Was ist nun neu? Also ich glaube, es ist in jedem Interview kann man Neues entdecken. Mir fällt zum Beispiel gerade Angela Kane ein, die bis letztes Jahr die hohe Abrüstungsbeauftragte der Vereinten Nationen gewesen ist und die vor einigen Jahren in Syrien, als dort Chemiewaffen eingesetzt worden sind, von den Vereinten Nationen entsandt wurde, um eine Verifikationsmission dort zu leiten und dann auch die Syrer dazu zu bringen, letztendlich der Verifikation und auch der Vernichtung der Chemiewaffen zuzustimmen. Das schildert sie in dem Interview, wie das alles gelaufen ist. Und sie sagt dann, sie sei dann aber in Syrien ziemlich alleingelassen worden von den Vereinten Nationen. Ja, sie hat ihre eigene Pressearbeit machen müssen, da mit den Interviews, den internationalen Fernsehstationen und so weiter. Die Vereinten Nationen haben sie da im Grunde überhaupt nicht unterstützt aus New York. Aber sie hat es eben geschafft und hat dann auch mit einer Verhandlungstaktik, die sie da beschreibt, hat sie es dann eben geschafft, die Syrer auch dazu zu bewegen, zuzustimmen, diesen Verifikationen und Vernichtung der Chemiewaffen. Ich meine, es gibt dann jemanden, der beschreibt, wie er das chinesische Patentamt mit aufgebaut hat, Busso Bartels. Es gibt jemanden, der beschreibt, wie er als junger Anfänger bei den Vereinten Nationen erst ein, zwei Jahre dabei war, Nikolai von Heuningen, im Südsudan, dann aufgrund der Entwicklung in diesem Land, eskalierender Bürgerkrieg, in seinen jungen Jahren also ein Flüchtlingslager dort mit 25.000 Binnenvertriebenen aufgebaut hat und geleitet hat. Und also es gibt Leute, die über die Erfahrungen mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berichten. Also unglaublich vielfältig. Man kann das alles hier nur anreißen. Also, aber ich möchte Sie animieren, da durchaus reinzuschauen und das ausführlich zu lesen, weil es ist wirklich unglaublich spannend. Und selbst für Leute, die sich, wie wir jetzt bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, natürlich mit den UN beschäftigen, gibt es vieles Neues zu entdecken.
Ja, genau. Vielen Dank. Sie haben schon über die ganzen Persönlichkeiten gesprochen. Auch teilweise muss man so einen gewissen Erfindergeist an den Tag legen, wenn man bei den UN arbeitet. Man muss ja kreativ sein, man muss durchaus durchsetzungsstark sein. Man muss eben auch eigene Initiative ergreifen, um eben in diesem System auch Weiterentwicklungen herbeiführen zu können. Jemand, der das getan hat, links neben mir Frau Kaul. Sie war, wie gesagt, bei UNDP, beim UN-Entwicklungsprogramm, tätig von 1975 bis 2007 und hat in der Zeit in New York, aber auch im Feld viele verschiedene Erfahrungen gemacht. Sie werden auch interviewt von Herrn Grieb in dem Buch und in dem Buch sprechen Sie darüber, dass man im Laufe der Zeit, wenn man in den Vereinten Nationen arbeitet, weltbewusst wird. Also nicht selbstbewusst, sondern weltbewusst. Selbstbewusst muss man wahrscheinlich schon sein, wenn man in dieses System will und mit Mitgliedstaaten zusammenarbeiten will. Aber was meinen Sie mit dem Begriff weltbewusst, was Sie anführen in dem Interview?
Ja, zunächst einmal auch von mir. Schön, dass Sie da sind. Freut mich das Interesse. Was ich mit weltbewusst meine, ist das Folgende. Ich kann so anfangen, dass ich sage, meistens sage ich jetzt, dass ich eine Weltbürgerin bin mit deutschem Pass. Denn wenn man so lange im Ausland lebt, außerdem habe ich in Indien studiert, vier Jahre lang, dann nach New York gegangen zu den Vereinten Nationen und so. Man wird dann eine Mixtur aus allem. Man trifft viele Nationen, Nationalitäten, man unterschiedliche Charaktere. Und irgendwann nimmt man so viele Identitäten an, dass man eigentlich wirklich nur noch eine Weltbürgerin ist. Und wenn man dann guckt, wer man eigentlich ist, ja, dann habe ich einen europadeutschen Pass in der Tasche. Und das meinte ich mit weltbewusst und Weltbürgerin.
Sie haben jetzt lange Zeit, ja, rund 40 Jahre in den Vereinten Nationen gearbeitet.
Oh, nö.
Bitte?
Das wäre ein bisschen viel.
Naja, 30 Jahre, sagen wir so. 30 Jahre, aber sozusagen... Was haben die Vereinten Nationen mit Ihnen gemacht? Also wenn Sie sagen, ich bin 1975 in dieses System reingekommen, ich habe dann bei UNDP angefangen zu arbeiten, wie war das so und wie würden Sie sagen, sind Sie rausgegangen? Also was hat das mit dem Menschen Inge Kaul gemacht, die Vereinten Nationen?
Ja, erstmal, wie ich reingekommen bin und da sehr viele junge Leute hier mit fragenden Augen im Publikum sind, möchte ich sagen, verlassen Sie sich nicht auf die deutsche Bürokratie, um zur UN zu kommen, wenn Sie es vorhaben. Kaufen Sie sich ein billiges Ticket und fahren Sie einfach hin. Denn so habe ich es auch gemacht. Ich hatte zwar in Deutschland irgend so ein Auswahlverfahren gemacht, aber dann hat sich jahrelang nichts getan. Deshalb habe ich mir dann einen Charterflug gekauft. Bin nach New York geflogen, war da allerdings erst am Silvestermorgen. Bin in die UN gegangen und habe gesagt, ich würde gerne hier arbeiten. Ich habe mir Folgendes überlegt. Da war ein netter junger Mann aus Afrika, der hat mich ein bisschen verzweifelt angeguckt, weil es eben Silvestertag war und kaum jemand in der UN da war. Hat dann aber ein Telefongespräch gemacht und ich habe noch jemanden dann getroffen und hatte in einer halben Stunde meinen Job. Und der nette junge Mann aus Afrika war Kofi Annan, der dann später Generalsekretär wurde. Und das hat unsere Freundschaft erhalten. Aber so bin ich zur UN gekommen. Und ich bin zur UN gegangen, weil ich eben vorher in Indien studiert hatte und dann in Konstanz an der Universität gelehrt habe und fand Deutschland so leer, dass ich mir gedacht habe, ich muss irgendwo hin, wo wieder mehr Turbulenz, mehr Menschen sind, mehr man reibt sich und ermutigt und stößt sich gegeneinander. Und deshalb bin ich nach New York gegangen und zur UN und habe es nie bereut, denn es ist einfach faszinierend zu sehen, wie viele Nationalitäten zusammenkommen. Und das Allerbeste ist, was man lernen kann und sehen kann, ist, dass mit der Welt umzugehen, Entscheidungen wirklich zu treffen, Konflikte zu vermeiden, dass dazu überhaupt nicht viel notwendig ist, sondern nur so ein bisschen Fairness. Wenn Sie gucken, wo wirklich internationale Kooperation gelingt, dann sieht man, dass es da gelingt, wo es fair ist. Und kein Politiker, nicht in Afrika, von Frau Merkel wollen wir es auch nicht, kann nach Hause gehen und sagen, ich habe mich über den Tisch ziehen lassen. Nee, das geht nicht. Wir wollen alle irgendwie ein bisschen fair behandelt werden und dann geht's. Und das fand ich so eine positive Erfahrung und habe eigentlich damit sehr gut meine und mit Begeisterung meine 30 Jahre im Headquarters, nicht UNDP, nur Headquarters, dann im Feld und dann wieder Forschungsbetrieb gemacht. Ja.
Sie haben jetzt gesagt, egal ob Konstanz oder Indien, Hauptsache New York, haben Sie halt gesagt, am Ende der Zeit...
Nee, weil New York die Menschenmenge auch der indischen Situation ähnlich war.
Ja, okay, gut, aber von der Internationalität sicherlich auch nochmal eine andere Liga. Wie sind Sie denn rausgegangen? Würden Sie sagen, Sie haben sich verändert als Mensch, als Sie dann in Ruhestand jetzt gegangen sind?
Doch, ganz eindeutig. Ich meine, ich bin ich, ich kenne mich, ich wundere mich nicht so sehr über mich selber, aber seitdem ich zurück bin in New York, in Deutschland, merke ich, dass mich die Leute angucken, als wäre ich nicht ganz von hier.
Okay.
Und was was sich verändert oder was anders ist, wenn man nach dieser Zeit zurückkommt, wo man auch viel Politik gemacht hat und sich für Gefangene engagiert hat und alles Mögliche, dass man, wenn man eine Herausforderung sieht, man krempelt die Arme hoch und geht das an. Und Sie glauben gar nicht, wie oft man hier zu Hause in Deutschland hört, ja, aber warum denn und muss das sein und das geht nicht und jenes geht nicht. Ich glaube, in der UN haben wir so eine andere Mentalität. Man will was verändern. Es ist eine positive, konstruktivere Mentalität und das ist sehr erfrischend. Und manchmal denke ich jetzt, ich kriege jeden Tag so ein bisschen einen auf den Deckel, seitdem ich hier bin.
Okay, also die gewissen chronischen Optimisten, vielleicht auch Idealisten, die auch in den Vereinten Nationen gefragt sind, haben wir auch hier, finde ich, ein gutes Beispiel und das sollte, denke ich, auch Schule
aber,
machen und sich
aber,
auch übertragen dann, ja.
Aber nicht Idealist in dem Sinne, dass man da nur große Gedanken hat und es nicht schafft, sondern idealistische Realisten.
Ja, oder mit klaren Visionen und nicht im Sinne von, dass man, wenn man Visionen hat, zum Arzt gehen muss, sondern dass man klare Ziele hat, Vorstellungen.
Genau.
Das muss man wahrscheinlich haben, möglicherweise.
Darf ich nur eins sagen, Eva?
Ja, ja.
Weil ich immer merke, wissen oder wer von Ihnen weiß, dass die UN auch dafür sorgt, dass ihre Briefe von hier nach Afrika gehen können. Ist Ihnen das klar, dass das auch UN ist? Oder dass, wenn man fliegt, nicht das Flugzeug jedes Mal wieder, wenn es über eine Landesgrenze geht, wieder runter muss, dass wir uns einsetzen für solche Dinge wie eine Harmonisierung von International Codes and Standards, damit die Flugzeuge nonstop von hier nach Johannesburg fliegen können. Denn oft denkt man, dass wir nur über einen Sicherheitsrat arbeiten oder Krieg und Frieden. Nein, die UN macht ganz konkrete Dinge, dass die Schiffe ruhig fahren können, dass die Flugzeuge fliegen können, dass die Post versandt werden kann und dass man bequem reisen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch hier erwähnen.
Ja, genau, also als Norm setzende Organisation oder Setzen von Standards ist sie auf jeden Fall auch in der Hinsicht sehr wichtig. Frau Wartmann ist gekommen jetzt aus Berlin. Schön, dass Sie es geschafft haben. Die Deutsche Bahn hat leider ein paar Probleme ja gemacht, aber umso wichtiger und schöner, dass Sie hier sind. Sie werden ja auch von Herrn Grieb interviewt in dem Buch Wir sind UNO. Und wenn wir über den UN-Einstieg oder Einstieg bei den Vereinten Nationen sprechen, da sprechen Sie auch so über so ein paar Glücksfaktoren, die Sie ansprechen. Vielleicht nochmal kurz für alle. Also Frau Wartmann war unter anderem im Bereich der Friedenssicherung tätig, also in Burundi, in Liberia, aber auch in New York im Hauptquartier oder im UN-Hauptquartier in der Abteilung für Friedenssicherungseinsätze. Was waren bei Ihnen so die Glücksfaktoren, um ins UN-System reinzukommen, von denen Sie in dem Interview sprechen? Vielleicht mögen Sie das kurz erwähnen.
Ja, also zunächst mal Entschuldigung für die Verspätung. War eine typische UN-Situation, dachte ich mir dann im Zug. Es kommt alles anders, als man denkt, aber man muss trotzdem irgendwie durchhalten. also bei mir war es etwas anders als bei Ihnen, Frau Kaul. Das hätte ich mich, glaube ich, gar nicht getraut, da einfach aufzutauchen. Ich hatte schon ein bisschen Hilfe von der deutschen Bürokratie, muss ich sagen. Aber die Glücksfaktoren waren trotzdem ganz entscheidend, weil man sich nicht einbilden kann, dass man einfach nur durch Qualifikation oder nur durch harte Arbeit da reinkommt. Das ist so kompetitiv, dass man natürlich einfach Glück haben muss, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist oder dass man bei einem Test irgendwie gut abschneidet. Also das hatte ich damit eigentlich gemeint. Und dann kommt dann einfach auch eines zum anderen. Also es ist auch sehr schwer, so einen Einstieg direkt zu planen. Also ich erinnere mich noch von meinem Studium, da sagten dann alle, oh, wir würden so gern bei der UNO arbeiten, aber das kann man nicht, man kann sich das irgendwie wünschen, aber ob es dann wirklich passiert, das passiert eben oder es passiert nicht und bei mir ist es eben passiert. Ich habe mich da aber auch langsam rangetastet, also ich hatte der erste Glücksfaktor war bei mir, dass ich direkt nach dem Studium ein Stipendium bekommen habe von der damals Robert-Bosch-Stiftung, mit dem man ein Jahr Praktika machen konnte und dafür Geld bekommen hat und so, da war ich dann in New York 9 Monate lang und habe damit irgendwie so eine erste Erfahrung dort gesammelt. Und dann hatte ich eben wieder Glück und habe eine Stelle ergattert. Es gibt ein Programm von der Bundesregierung, das heißt JPO-Programm, also Junior Professional Officer. Das sind so Einstiegspositionen, die werden finanziert von der Bundesregierung. Und da hatte ich mich dann auf eine beworben. Also das wird jedes Jahr ausgeschrieben, sind vielleicht 40, 50 Stellen. Und dann habe ich da eben eine bekommen und die ist 2 Jahre lang gemacht. Und dann war ich eben in einem Stadium, wo dann hatte ich die ersten paar Jahre geschafft. Und dann wird es auch leichter, sich tatsächlich auf Stellen zu bewerben. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich nach Liberia gegangen. Also so, ja, das war so mein Weg. Und den kann man sicherlich, also den können natürlich auch andere gehen. Der ist, der existiert auch noch heute. Also, ja. Mhm.
Sie arbeiten jetzt zurzeit im Deutschen Bundestag. Mhm. Können Sie sich vorstellen, wieder ins System der Vereinten Nationen zurückzukehren?
Ja, ich habe das immer so im Hinterkopf. Ich würde das sehr gerne. Also das war auf jeden Fall die befriedigendsten und aufregendsten Arbeitszeiten für mich gewesen. Und insofern ist das auf jeden Fall noch da, dieser Wunsch. Ja. Aber wann und wie das klappt oder ob, das ist dann wieder ein bisschen schwierig. Mal gucken.
Glücksfaktoren vielleicht auch oder ja, wieder der Zufall, was man nicht so richtig planen kann im Einzelnen. Okay. Mhm. Frau Kaul, Sie hatten bisschen erzählt über Ihre Arbeit bei UNDP. Sie haben es auch mal so angesprochen. Ich würde ganz gerne noch mal hin zu den Problemen, die Sie angesprochen haben, wenn man vielleicht neue Ideen hat und die umsetzen will. Sie haben den sogenannten Weltentwicklungsbericht, den Human Development Report, mit initiiert, mit ins Leben gerufen. Vielleicht können Sie kurz über so diesen Entstehungsprozess mal erzählen in Ihrem konkreten Aufgabenbereich und was es bedeutet eigentlich auch, neue Ideen in so einer internationalen Organisation mit vielen Mitgliedstaaten umzusetzen. Also was das bedeutet und was da so auch so für Charaktereigenschaften vielleicht auch gefragt sind. Vielleicht interessiert das auch nochmal das Publikum.
Ja, zunächst muss man vielleicht sagen, dass gewöhnlich die UN-Generalversammlung oder ähnliche Gremien dem UN-Sekretariat den Auftrag geben, bestimmte Studien zu machen oder bestimmte Untersuchungen durchzuführen. Das ist der gewöhnliche Prozess und dann kann man dafür auch im Budget Geld erhalten und so. Aber wenn es dadurch, dass es die Staaten sind und dass man sich auf viele Dinge langsam aber sicher einigen muss, ist die UN nicht so bekannt als wirklich ein, wie man im Englischen sagt, Hotbed of Innovation, wirklich so ein richtiger Schwerpunkt für Innovation. Deshalb haben wir gedacht, mit meinem Kollegen zusammen 1990, wie die Welt sich dramatisch veränderte und man überall wirklich nicht nur mehr Staaten sah, sondern Zivilgesellschaft und Einzelpersonen, die Initiativen ergriffen, haben wir gedacht, wir müssen die Welt neu ordnen und die Staaten nicht nur in eine Rangordnung bringen nach ihrem Einkommen, sondern mal messen, wie Staaten ihr Einkommen in unser Wohlergehen umsetzen. Denn darauf kommt es ja letztlich an, ob am Ende des Tages wir länger leben können, gesünder sind, gebildeter sind, aktiver sind. Und deshalb haben wir einen neuen Index erfunden, den Human Development Index. Nach diesem Index war die USA leider nicht mehr Nummer 1 in der Welt, sondern plupp, plupp, plupp auf Nummer 16, Deutschland Nummer 12. Und dafür hat man natürlich kein viel Lob erhalten dann später in der Generalversammlung und deshalb auch kein Geld. Und deshalb mussten wir nicht nur mit Ideen innovativ sein, sondern auch im Einwerben von zusätzlichen Geldern. Aber man wird beschimpft, aber wenn man es gut macht und auch immer bereit ist, mal wieder einen Schritt zurückzugehen, immer wieder vorgeht, dann kommt man durch.
Also Sie bereuen es nicht, dass Sie da ein großes Risiko eingegangen sind?
Nee.
Das ist schön zu hören. Also Mut, Risikobereitschaft sind wahrscheinlich auch wichtige Faktoren. Frau Wartmann ist im Bereich der Friedenssicherung tätig gewesen. Sie sprechen mit dem Interview von Herrn Grieb immer wieder über knappe Ressourcen, also gerade so im Bereich der UN-Friedenssicherung, was Sie vielleicht auch in Liberia oder Burundi mitbekommen haben. Vielleicht können Sie dem Publikum noch mal schildern. Wir haben es jetzt aus dem so entwicklungspolitischen Bereich sozusagen konzeptionelle Arbeit gehört. wie neue Ideen entworfen werden. Wie geht man sozusagen mit knappen Ressourcen im Feld um, in Burundi, in Liberia zum Beispiel, um sozusagen dort für Frieden und Stabilität zu sorgen? Denn wie wir wissen, solche Friedenssicherungseinsätze dauern oftmals auch Jahrzehnte, also das ist keine Sache von ein, zwei Jahren. Wie klappt das so? Womit wurden Sie konfrontiert?
Also man kann allgemein sagen, dieses Ressourcenproblem zieht sich durch diese Friedensmissionen durch. Die wirken von außen sehr groß, sind sie auch. Das Budget ist jetzt sogar etwas runtergegangen. Ich glaube, es steht derzeit bei ungefähr 7 Milliarden im Jahr. Das wirkt zunächst mal viel, aber man muss sich klar machen, dass das, wenn ich es richtig im Kopf habe, 0,4% der weltweiten Militärausgaben sind. Also es ist dann letztendlich doch wieder sehr, sehr wenig. Und es sind über 100.000 Soldaten im Feld. Polizisten kommen noch dazu, Zivilisten. Also es ist wirklich eine sehr, sehr große Menge an Menschen und an Bemühungen, die da reinfließt, für doch dann verhältnismäßig wenig Geld. Die Soldaten und Soldatinnen werden von den Mitgliedstaaten gestellt, zumeist von zum Beispiel Bangladesch, Indien, Äthiopien, also jetzt nicht unbedingt von Deutschland, USA und Frankreich, sondern eher eben anderen Ländern. Und die bringen dann ihr Material auch mit sich. Also das ist alles eher, es läuft ziemlich, es sind keine super ausgestatteten Armeen, die da, was weiß ich, alles Equipment zur Verfügung haben und die tollsten Hubschrauber und jederzeit alles machen können, was ihnen so einfällt, sondern man ist immer beschränkt durch, also vor allem diese Hubschrauber, das ist so ein Klassiker, dass die Missionen haben immer keine Hubschrauber und dann kann man immer nirgendwo hin und dann ist dies und das, also dann, und dann funktionieren sie wieder nicht. Und also das sind so Dinge, die die Missionen dann ganz konkret hindern. Ich würde aber sagen, mein Gefühl ist, dass heutzutage sich dieses Ressourcenproblem eigentlich mehr wandelt in ein politisches Problem. Also, dass man auch mit den knappsten Ressourcen sehr viel erreichen kann, wenn man weiß, wo es hingehen soll und wenn der politische Auftrag sozusagen klar ist. Also, wenn man eine Mission hat, die zum Beispiel, wenn es ein Friedensabkommen gab und dann haben die Parteien selber die UN eingeladen und gesagt, bitte kommt und helft uns, dieses Friedensabkommen jetzt auch umzusetzen. Und es ist eine Situation, wo tatsächlich Frieden gewollt ist. So war das zum Beispiel in Liberia eigentlich der Fall, als ich auch dort war. Dann braucht man auch diese perfekten Ressourcen gar nicht unbedingt. Dann ist die Anwesenheit allein schon sehr viel. Und dann kann man einfach auch mit Kreativität und mit einfachen Lösungen auch einiges erreichen. Wenn es dann aber so ist, wie es heute in einigen Missionen leider der Fall ist, dass die UN dann praktisch nicht mehr da sind, um einen Friedensschluss zu überwachen, sondern in einen aktiven Konflikt hineinkommen oder der Konflikt entweder wieder aufflammt oder noch gar nicht vorbei war, dann entwickeln sich Aufgaben, die unglaublich schwer zu bewältigen sind. Und das Schwierigste ist, denke ich, da wird dann erwartet, oder muss ja so sein, dass dann die UN zuständig ist, um Zivilisten zu schützen, die dort bedroht werden, auch oft von ihrer eigenen Regierung. Und da wird es dann sehr komplex. Also ich glaube, das sind auch Komplexitäten, die man egal mit welchen Ressourcen gar nicht lösen kann. Das sind politische Probleme, für die man letztendlich eine politische Strategie braucht. Weil zum Beispiel im Südsudan ist es jetzt so, dass da der Krieg brach wieder aus. Dann suchten Zivilisten Schutz bei der UN in Lagern, praktisch bei den UN-Büros. Das hat sich jetzt so entwickelt, dass jetzt über 200.000 Menschen von der UN praktisch beschützt werden. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das kann man sich denken. Und so ist es auch in anderen Missionen. Also es ist doch eine gewisse Tendenz heute, das ist ein sehr großes Thema und es ist unglaublich komplex. Ja.
Haben Sie vielleicht noch so eine ganz persönliche Erfahrung, wo Sie sagen würden, da gab es das und das Problem und wir haben so und so gelöst oder es gab in dem Fall keine Lösung, was Ihnen vielleicht noch einfällt aus Ihren Feldeinsätzen, wo Sie sagen, hier war es eben Mangelverwaltung zum Beispiel und wir haben das so und so gelöst. Gibt es da irgendwie Beispiele, die Ihnen einfallen, wo Sie konkret daran mitgewirkt haben vielleicht?
Also ich kann es ehrlich gesagt, mir fällt da gar ja. kein, es ist gar nicht so extrem gewesen. Also die Mangelverwaltung war klar, also ist ein andauernder Zustand, aber ich glaube, dass mir fallen eher Dinge ein, die wir trotz dessen gemacht haben. Also in Liberia zum Beispiel, da hatte ich die Aufgabe, ich habe an einem Programm gearbeitet, was dazu da war, um die ehemaligen Rebellenkämpfer einen Teil von ihnen wieder in die Gesellschaft zu reintegrieren, also so eine Art Sozialmaßnahme. Und das waren etwa 10.000 Leute, die mussten da versorgt werden, die brauchten irgendeine Art von Ausbildung oder Lehre oder sonstige Hilfe, um wieder in die Gesellschaft zurückzufinden sozusagen. Und das haben wir in ganz enger Zusammenarbeit gemacht mit dem Entwicklungsprogramm, für das Frau Kaul gearbeitet hat, und mit den nationalen Behörden. Und da war es zum Beispiel so, die nationalen Behörden selbst wiederum hatten überhaupt gar keine Ressourcen. Also die hatten kein Auto, die hatten natürlich auch keinen Helikopter, die hatten, ne, die konnten sich eigentlich überhaupt nicht weit bewegen. Und wir mussten aber zum Beispiel, eine Sache war, wir mussten eigentlich durchs ganze Land fahren und überall die Leute informieren, dass es jetzt dieses neue Programm gibt und wer sich da beteiligen kann. Und das waren dann so Sachen. Dann haben wir, ich habe die teilweise rumchauffiert und irgendwo hingefahren zu ihren Meetings, oder wir hatten eben dann doch den einen oder anderen Helikopter, weil viele Landesteile gar nicht erreichbar sind über die Straße, da muss man fliegen und so. Also diese Dinge konnten wir dann doch tatsächlich zur Verfügung stellen, und man waren so uralte, klapprige Helikopter aus der Ukraine, die aber trotzdem noch nicht abgestürzt sind und mit denen man dann da rumschippert. Und so haben wir dann versucht, das eben der Regierung dort zur Verfügung zu stellen.
Okay, also ja, durchaus auch alltägliche Herausforderungen, mit denen man dann zu kämpfen hat und mit denen man dann eben arbeiten muss. Ja, das klingt, glaube ich, ganz, ganz spannend. Herr Grieb, Sie haben in dem Buch den Untertitel Deutsche bei den Vereinten Nationen gewählt. Wie ist denn Ihr Eindruck jetzt gewesen nach den Interviews, was so die deutsche Rolle in den Vereinten Nationen angeht? Kann man da vielleicht irgendwie so eine kleine Zwischenbilanz ziehen? Wir haben ja auch bald Bundestagswahlen im September, und da kann man ja auch vielleicht so ein paar Forderungen an die deutsche Politik, ans Parlament, an die Regierung eben auch stellen, wie Deutschland sich positionieren soll in den Vereinten Nationen. Was ist Ihnen aufgefallen bei den Interviews zu Deutschlands Rolle in den Vereinten Nationen? Hat Deutschland einen guten Ruf zum Beispiel? Ist alles super? Muss man nichts mehr machen irgendwie? Oder gibt es da noch Handlungsbedarf?
Bevor ich auf die Frage komme, reizt es mich einfach, zu den beiden Ausführungen von Inge Kaul und Sophia Wartmann noch was hinzuzufügen. Denn was wir an diesen beiden Erfahrungen eben schon erspüren konnten, das war die Bereitschaft, auch wenn die Rahmenbedingungen manchmal sehr schwierig sind, eine Idee trotzdem weiterzuentwickeln oder in die Tat umzusetzen und den Laden, um das mal salopp zu sagen, irgendwie voranzubringen. Ja? Und das hat mich wirklich beeindruckt bei all diesen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, dass sie den Freiraum, den es auf den unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen in verschiedener Weise gibt, diesen Freiraum genutzt haben. Ja? Und trotzdem, obwohl es schwierig ist, etwas vorangebracht. Mir fällt da zum Beispiel auch Daniel Mayer ein, der davon berichtet, wie er als junger UN-Mitarbeiter auf einmal in Afghanistan war und dann in ganz kurzer Zeit da Wahlen vorbereiten sollte. Ja? Das waren die Wahlen, wo dann Karzai zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Und die internationalen Wahlbeobachter, die flogen schon alle rein ins Land, und die hatten die ganze logistische Struktur noch gar nicht aufgebaut. Und er hat das dann in kurzer Zeit irgendwie geschafft, auch mit Unterstützung aus New York, das hinzukriegen. Oder mir fällt ein Kerstin Leitner, ja, die in Malawi, also die Landesdirektorin des UN-Entwicklungsprogramms gewesen ist, und dann aus ihrem Budget, das dafür eigentlich nicht vorgesehen war, der Regierung von Malawi einen bestimmten Betrag zur Verfügung gestellt hat, um jungen Mädchen den Besuch weiterführender Schulen zu ermöglichen. Und dafür waren Stipendien erforderlich. Und diese Stipendien hat UNDP, also das UN Development Program, dann bereitgestellt. Und das Ganze hatte Erfolg. Und damit wurde praktisch nachgewiesen, dass Mädchen, so sagt es Kerstin Leitner selbst, nicht dümmer sind als Jungen. Und das wurde später ganz normal, dass die Mädchen in Malawi eben jetzt auch die weiterführenden. Also das heißt, es gibt so viele Bereiche, wo Menschen einfach kreativ eine Idee verfolgen und dann in die Tat umsetzen und dann also für die Vereinten Nationen bestimmte Dinge auch voranbringen. Jetzt zu der Frage Deutschland. Ich glaube, die meisten der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen in dem Buch zeichnen ein sehr ehrliches Bild von Deutschland. Denn es wird oftmals gesagt, dass Deutschland einen guten Ruf hat in den Vereinten Nationen. Wir dürfen auch nicht vergessen, Deutschland, einer der größten Beitragszahler, jetzt im Moment der viertgrößte Beitragszahler mit etwas mehr als 6% der UN-Pflichthaushalte. Und dass Deutschland auch natürlich im politischen Bereich durch die immer wieder sich anbieten als Vermittler, als Konfliktüberwinder, als Zusammenführer, als Brückenbauer, das sind alles Dinge, die sehr für das deutsche Image auch wirken im UN-System. Oder jetzt ganz aktuell auch, dass Deutschland sich stärker scheint, an den UN-Friedensmissionen beteiligen zu wollen, durch diesen bis zu 1000 hat der Deutsche Bundestag beschlossen und autorisiert, Peacekeeper nach Mali zur UN-Friedensmission zu entsenden. Das sind alles Dinge, die wirken positiv auf das deutsche Image in den Vereinten Nationen. Aber viele der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in dem Buch sagen auch, Deutschland könnte eigentlich an der einen oder anderen Stelle sein Profil noch viel stärker entwickeln. Ja? Da ist noch viel mehr drin, da ist noch Luft nach oben. Ja? Also zum Beispiel Thema globaler Klimaschutz oder Menschenrechte oder so. Ja? Ich meine, Deutschland ist da gut. Ich glaube auch, hat wichtige Dinge vorangebracht, zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof, der jetzt seit etwas mehr als 10 Jahren besteht. Der ist wesentlich auch durch deutsche Initiative ins Leben gerufen worden. Aber da gibt es mehr. Eine Gesprächspartnerin, die sagt zum Beispiel, wenn ein anderes Land dritt- oder viertgrößter Beitragszahler wäre, dann würden die ganz groß hier auf die Pauke hauen, dass das auch alle anderen ganz genau wissen. Ja? Und das tut Deutschland eben. Deutschland hält sich da eher zurück. Das ist auch vielleicht ganz klug. Ne? Aber ich glaube, man kann, und das ist vielleicht auch dann, Sie hatten nach den Bundestagswahlen gefragt, ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit für eine neue Bundesregierung, das UN-Profil vielleicht noch ein bisschen mehr zu schärfen. Und Deutschland auch in eine wirklich Rolle hineinzuführen, die dann auch im UN-System Verantwortung sichtbar übernimmt. Ja? Die Angela Kane, von der ich vorhin gesprochen hatte, die Abrüstungsbeauftragte der Vereinten Nationen bis letztes Jahr, war auf der Ebene der Untergeneralsekretäre. Da müssen Sie sich vorstellen, das ist also die Ebene direkt unter dem Generalsekretär, kommt dann in der Hierarchie der UN Untergeneralsekretär. Und da sagt sie, sei sie die Einzige gewesen, die aus dem System selbst auf diese Spitzenposition gekommen ist. Ja? Und alle anderen sind von außen, von Mitgliedsländern reingesetzt worden, weil der Generalsekretär dann bestimmten Ländern bestimmte Zugeständnisse machen wollte. Und hier, glaube ich, könnte Deutschland auch darauf hinwirken, dass eine Balance geschaffen wird. Einerseits Spitzenpositionen vielleicht auch mal durch einen deutschen Diplomaten zu besetzen, aber auch im UN-System dafür Sorge tragen, dass Deutsche dort vorankommen.
Frau Kaul, wie war da so Ihre Erfahrung in Ihrer Zeit, also der Ruf Deutschlands in den Vereinten Nationen? Konnten Sie gut zusammenarbeiten mit anderen?
Man hat Deutschland nicht so sehr bemerkt. Okay. Nur wenn es darum ging, nochmal zu versuchen, aus dubiosen Gründen einen Sitz im Sicherheitsrat zu ergattern, wo eh schon die Engländer und die Franzosen waren. Und also es überhaupt keine Chance gab, für Deutschland noch reinzukommen. Da hat sich Deutschland wahnsinnig engagiert. Und zu der Zeit, so nach 1990, da hätte man wirklich noch die Möglichkeit gehabt, richtig systematisch und dezidiert in Klimawandel zu investieren, in die Armutsbekämpfung zu investieren. Jetzt stehen wir da und wissen, wir in Paris verabschieden wir das Klimaziel 1,5 Grad Erwärmung oder 2 Grad Erwärmung. Wir sind schon darüber hinaus. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt zu so einer Entscheidung kommen kann. Wir sind darüber hinaus und duseln immer noch so langsam rum, national und international. Wir versuchen sehr viel an Anpassung nach Afrika und in die Entwicklungsländer abzuschieben. Die müssen sich dafür einen Kredit nehmen, dass sie erneuerbare Energien einführen. Warum Kredit? Man sollte einfach Geld geben, damit es schneller vorangeht und dezidierter. Oder man sollte eine Technologiebank schaffen, wo man dann die neuen Technologien für billigeres Geld, als sie jetzt, wenn sie so hoch patentiert sind, weitergegeben.
Ja. Gut, also die Vorbild- oder Vorreiterrolle Deutschlands ist noch ausbaufähig, beziehungsweise muss im Klimaschutz noch glaubwürdig bestehen. Frau Wattmann, wie war da so Ihre Erfahrung? Sie haben jetzt quasi ein Jahr, nachdem Frau Kaul ausgeschieden ist aus dem UN-System, ja angefangen, beziehungsweise vorher, also ein Jahr vorher, 2006. Wie war da so Ihr Eindruck zum Ruf Deutschlands im UN-System?
Ja, da hat sich eigentlich nichts verändert, kann ich sagen. Also nicht sehr viel. Ich kann das genau bestätigen, was Frau Kaul gesagt hat. Also Deutschland ist auch im Bereich Friedenssicherung dann nicht wesentlich aufgetaucht als inhaltlich, also da gab es keine großen Impulse von Deutschland, muss man sagen. Deutschland ist aber gleichzeitig natürlich total gut angesehen, wird als neutral wahrgenommen, also es bestehen da überhaupt keinerlei Vorbehalte. Insofern ist es tatsächlich, würde ich genauso sagen, würde ich mir das auch wünschen, dass Deutschland diese Chance eben auch nutzt. Und gerade jetzt, wenn man sich den Sicherheitsrat anschaut mit diesen Sicherheitsratsmitgliedern, wie er jetzt gerade ist, dann ist es ja umso wichtiger, dass es andere Staaten gibt, die auch klar da mal Farbe bekennen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass Deutschland zum Beispiel bestimmte Themen sich aussucht, ob das jetzt die Umwelt ist oder die Konfliktprävention oder was auch immer, und sagt, das ist unser Thema, da machen wir was. Und dafür, das weiß dann auch jeder, und da bringen wir auch wirklich was voran und haben auch eine tatsächliche Agenda. Und aber in der Realität muss man wirklich sagen, dieser Sitz im Sicherheitsrat, der war dann so wichtig, dass irgendwie ansonsten man eigentlich da nicht so viel wahrgenommen hat. Und ich denke natürlich noch kurz, also Sicherheitsratsreform ist natürlich unglaublich wichtig, aber das muss nicht heißen, dass Deutschland da dann drin sitzt, sondern man könnte auch sich für eine Reform einsetzen, die dann aber anderen zugutekommt, die es eigentlich noch mehr verdient haben, ehrlich gesagt, als Deutschland.
Mhm. Okay, vielen Dank. Bevor wir noch Fragen von Ihnen ermöglichen, also können Sie sich gedanklich schon gerne, wenn Sie möchten, Fragen überlegen. Also fühlen Sie sich frei, also stellen Sie gerne gleich Fragen. Mich würde noch mal interessieren, berufstätig bei den Vereinten Nationen zu sein, bedeutet ja auch, man ist sozusagen ein, wie Sie, Frau Kaul, sagten, ein Weltbürger. Mich würde halt noch mal interessieren, man ist viel unterwegs an verschiedenen Standorten. Wie macht man das mit dem Privatleben, also mit Familie, wie mit Freunden? Man ist natürlich dann nicht mehr so oft in Kontakt, das wird sicherlich schwieriger. Mich würde schon noch mal die Frage fernab des Beruflichen interessieren, ja, mit welchen Herausforderungen auch im Privaten man vielleicht auch zu tun hat, wenn man halt in internationalen Organisationen arbeitet, jetzt hier ganz konkret in den Vereinten Nationen. Frau Bartmann, vielleicht bitte Sie zuerst.
Ja, also das war für mich definitiv eine Herausforderung. Das war auch mit ein Grund, warum ich jetzt erstmal wieder hier bin. Ich fand das nicht so einfach, und es ist natürlich nicht, dass man kein Privatleben hat. Man ist ja wie in dieser UN-Familie, und man hat natürlich seine Beziehungen, Freundschaften und Familie und so weiter. Aber je häufiger man wechselt, desto komplizierter wird es natürlich. Also das ist ganz klar. Und dann sind auch viele dieser Stationen, also dieser Orte, wo man arbeitet, da darf man dann seine Familie zum Beispiel gar nicht mitbringen. Das heißt, viele Leute machen das dann, die sind dann alleine dort, die Familie bleibt irgendwo zurück. Oder viele andere machen das halt, wenn sie jünger sind und wenn sie dann Familie haben, dann bleiben sie in Genf oder New York oder in Nairobi oder irgendwo, wo man mit der Familie leben kann. Aber also ich fand das nicht einfach, weil ich doch immer fand, also mich zumindest hat es sehr beansprucht und gefordert, und ich habe da irgendwie, ich fand das immer schwierig, dann auch wieder nach Deutschland zu kommen und dann sich hier noch um die Familie zu kümmern, und das war, also ist jetzt schon einfacher.
Durchaus eine Herausforderung. Ja, Frau Kaul, wie war das bei Ihnen?
Ja, bunt. Aber ich habe mittlerweile beschlossen, dass es, also die Männer sind nicht sehr emanzipiert. Die tun sich schwer, mit der Frau mitzukommen, wenn man versetzt wird. Und deshalb für alle Frauen, die noch hier sind und vorhaben, eventuell in so ein Arbeitsfeld zu gehen, heiraten Sie jemanden, der 5 Jahre jünger ist, würde ich vorschlagen. Denn dann ist man immer einen Schritt voraus, und es lohnt sich dann eher für den Mann mitzukommen. Wir Frauen haben noch mal, zumindest die in meinem Alter, haben immer noch den Fehler gemacht, dass man so ein bisschen nach einem älteren Mann schaut, der ein paar Jahre älter ist, und die sind einem dann voraus und finden es immer schwerer, mitzukommen. Also ich würde sagen, 5 Jahre mindestens sollte er jünger sein. Ne?
Gut, also hier noch ein paar Dating-Tipps von Frau Kaul. Nein, Spaß beiseite, aber es sind ja vielleicht wichtige Einschätzungen, ich weiß immer persönlich sozusagen aus dem universitären Hintergrund, es gibt halt viel mehr Bewerbungen als Stellen im Bereich internationale Organisationen, und auch das Private muss man in solchen Dingen natürlich auch immer mit bedenken. Deswegen fand ich persönlich diese Frage auch immer noch ganz wichtig. Gibt es von Ihrer Seite Fragen an die Panelistinnen oder an den Panelisten, Herrn Grieb? Bitteschön. Wir haben leider jetzt wir haben ein Mikro, super. Weil genau, wir wollen Ihre Stimme nicht zu sehr beanspruchen. Mikro ist unterwegs, vielen Dank. Ihre Frage bitte.
Dankeschön. Ja, mich interessiert die Zusammenarbeit von Internationalität auf globaler Ebene, also UN, mit zum Beispiel Brüssel, Internationalität auf kontinentaler Ebene. Das kann man auch für Südamerika oder für Asien denken.
Also quasi die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit Regionalorganisationen zum Beispiel,
mit
EU, EU, NATO, Afrikanische Union, NATO. Wenn Sie jetzt Brüssel nennen.
Ja, überstaatliche Organisationen, also ja. Staatenbünde, die nicht okay. national sind, sondern schon übernational, aber ja. nicht die UN-Ebene.
Ah, okay, gut. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Das würde ich erstmal sammeln vielleicht. Ja, bitteschön.
Dankeschön. Also eine Frage, die UN ist ja im Prinzip nicht immer ein Ruhmesblatt gewesen. Und was mich interessieren würde, solche Rückschläge wie damals Jugoslawien, Srebrenica, wie wird sowas bei der UNO verarbeitet überhaupt? Was hinterlässt das für Spuren? Und welche Konsequenzen werden da gezogen?
Ja, okay, gut, vielen Dank. Das ist eine Frage so zum Thema Friedenssicherung. Erstmal keine weiteren Fragen. Okay, dann würde ich dann erstmal an die Panelistinnen und Panelisten weitergeben. Vielleicht erstmal an Herrn Grieb, weil das die Frage war zum Thema Vereinte Nation und supranationale Organisationen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wie da ja. die Zusammenarbeit mhm. funktioniert. Und dann gehen
wir weiter. Also da gibt es hier und da Zusammenarbeit, aber das ist also sehr unterentwickelt. Da gibt es zwar in der UN-Charta, das ist so eine Art Grundgesetz für die Vereinten Nationen, da gibt es ein eigenes Kapitel, das Kapitel 8, das beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und solchen überstaatlichen regionalen Organisationen. Aber von diesem Kapitel 8 wird nach meinem Dafürhalten viel zu wenig Gebrauch gebracht. Es gibt zwar im letzten Jahrzehnt eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen, die die Vereinten Nationen mit regionalen Organisationen, Afrikanische Union, Europäische Union, OSZE, ASEAN, OAS, auch die NATO und andere, ECOWAS, kooperieren und solche Vereinbarungen geschlossen haben, aber das ist der erste Schritt. Und was passieren müsste, wäre eigentlich eine intensivere Kooperation. Ich glaube, da würden beide Seiten davon profitieren und am Ende die Menschen vor Ort auch. Wenn ich darf, würde ich auch zu Srebrenica noch was sagen, weil das die Zeit war, als ich damals in New York gewesen bin. Srebrenica hat im Juli 1995 stattgefunden und ich habe einige Wochen später in New York damals meine Tätigkeit bei den UN begonnen. Und das ist ein sehr schmerzhaftes Thema für die Vereinten Nationen. Vielleicht einfach zur Vorgeschichte, damit sie auch erkennen, unter welchen Sachzwängen die UN manchmal stehen. Es ging damals darum, in Bosnien-Herzegowina 6 Schutzzonen einzurichten. Und das Sekretariat der Vereinten Nationen hat dann mit der Expertise, die dort versammelt war, dem Generalsekretär einen Bericht geschrieben. Und mit diesem Bericht ist der Generalsekretär in den Sicherheitsrat gegangen, um den gebilligt zu bekommen. Und in diesem Bericht der Empfehlung des UN-Sekretariats stand drin, wenn wir in Bosnien 6 Schutzzonen für die bedrohte Bevölkerung einrichten, dann brauchen wir dafür etwa 35.000 Soldaten. Und der Sicherheitsrat hat dann aus politischen Gründen gesagt, 35.000, das ist nicht machbar, aus politischen Gründen, 8.000. Und deswegen hat der Sicherheitsrat dann 8.000 Soldaten, UN-Peacekeeper, autorisiert für die 6 Schutzzonen in Bosnien. Und da kann nun jeder nachvollziehen, dass das, da das nun überhaupt nicht dem Sachverstand entsprach, der in den ursprünglichen Bericht eingeflossen war, dass diese 8.000 heillos überfordert waren. Das ist ein Teil des Problems für Srebrenica, wo dann nicht verhindert wurde, dass dieses Massaker stattfand. Aber was haben die Vereinten Nationen gemacht? Sie haben ja gefragt, wie wirkt sich das aus? Der Generalsekretär, der dann ins Amt kam, Kofi Annan, hat einen unabhängigen Untersuchungsbericht beauftragt. Und in diesem Untersuchungsbericht, der auch ein offizielles UN-Dokument ist, können Sie auf der UN-Homepage runterladen und so weiter, da ist dezidiert beschrieben, wo, durch wen, wann, welche Fehler und Fehlentscheidungen getroffen wurden. Und dieser Bericht geht auch sehr, sehr kritisch mit den Vereinten Nationen ins Gericht. Das ist sozusagen ein Prozess gewesen, um eine Art von Selbstreinigung im UN-System zu bewirken. Ich glaube, es ist auch gelungen. Und es kommt dann hinzu, dass gerade im Bereich der UN-Friedenssicherung anschließend einige wirklich auch wegweisende Berichte erarbeitet worden von unabhängigen Fachleuten, der Brahimi-Bericht zum Beispiel im Jahre 2000, wo auch diese Erkenntnisse von Srebrenica und dem Versagen dann eingeflossen sind. Und so entwickelt sich das dann weiter. Ja, aber es ist natürlich ein schmerzhafter Punkt nach wie vor Srebrenica, und da gibt es einige andere schmerzhafte Punkte, Ruanda 94, aber die Vereinten Nationen bemühen sich, das ist mein Eindruck, dann daraus zu lernen und im Rahmen des Möglichen auch Konsequenzen zu ziehen.
Frau Wartmann, Sie hatten...
Ja, ich kann da noch anschließen. Also es ist tatsächlich so, dass das so traumatische Ereignisse waren, glaube ich, die bis heute nachwirken, was ja auch richtig so ist. Und dass aber dieses Grundproblem, was tut man eben in so einer Situation? Also erstens, wie kommt man überhaupt in diese Lage, dass man da plötzlich, und dann aber zweitens, wie weit geht man da? Das Problem ist für mein Gefühl heute noch nicht ganz gelöst. Das hat sich ja dann in der Folge, wie Sie vielleicht wissen, dieses Konzept der Schutzverantwortung entwickelt, Responsibility to Protect, was dann auch in vielen Summits, Gipfeltreffen verabschiedet wurde und so weiter, wo alle gesagt haben, ja genau, das darf nie wieder vorkommen und wir machen das jetzt alles ganz anders. Aber in der Realität ist es dann doch oft so, dass das einfach sehr schwer umzusetzen ist und dass es eben auch ein wirklich politisches Commitment erfordert, zu sagen, wir greifen da jetzt richtig ein, also wir machen jetzt was. Und das ist, also ich kenne das so aus der Praxis, zum Beispiel erinnere ich mich an die Elfenbeinküste, wo es auch mal so eine Situation gab, im Zusammenhang mit den Wahlen davor, ist auch schon jetzt 6 Jahre her, wo die Soldaten tatsächlich nicht wussten, ja, auf wen schießen wir denn jetzt und wann schießen wir denn und wie wissen wir denn, wer jetzt hier wer ist und was passiert, wenn die dann zurückschießen und wie können wir denn auch auf diejenigen schießen, die eigentlich sind, die wir ja, die, also es ist in der Praxis dann unglaublich schwer und das heißt aber nicht, dass man es nicht machen sollte, man muss dann, da gibt es auch einige Missionen, zum Beispiel im Kongo, die da ganz gute Konzepte entwickelt haben, also das ist eigentlich eine sehr, sehr im Moment, glaube ich, die wichtigste Aufgabe für viele Missionen, da echte, praktische, lösbare, also Lösungen zu entwickeln, wie man genau solche Situationen verhindern kann. Da kann man hoffen, dass es klappt.
Frau Kaul, Sie wollten noch was ergänzen, und zwar mit Blick auf Afghanistan-Intervention. Ja.
Ich war 3 Jahre für die Vereinten Nationen in Afghanistan als Repräsentantin. Und was mir da aufgefallen ist, dass ich keinen Afghanen getroffen habe, auf der Straße im Bazar, die wussten, warum es überhaupt diesen Krieg gibt. Die wussten schon, welche Parteien da kämpfen, aber es war kein lokales Motiv, will ich sagen, für den Krieg da, sondern es ist ein Stellvertreterkrieg, wo die großen Elefanten sich streiten und das Gras in Afghanistan darunter leidet. Und das hat mir gelehrt, dass die Vereinten Nationen sind eine Ansammlung der Staaten. Als Repräsentantin der Vereinten Nationen hätte ich dagegen nichts machen können. Man war einfach Mitbeobachter dieses Kriegsschauspiels. Und oft wird gesagt, die Vereinten Nationen versagen und die Vereinten Nationen machen dies nicht richtig. Aber man muss sich vor Augen halten, dass wir in diesem großen Haus der Vereinten Nationen in New York, da sind Konferenzsäle, in denen sich die Staaten treffen, so wie sie sind. Und alle Konflikte, die draußen im Leben bestehen, die werden in diese Konferenzsäle getragen und da ausgetragen. Wir im Sekretariat, wir sind dann eine kleine Gruppe, die noch Fesseln angelegt bekommt, häufig von den Mitgliedstaaten. Aber wenn man an die Vereinten Nationen denkt und wo sie was Gutes leisten oder nicht so gut dastehen, dann liegt es an Trump und sonst jemand, der gerade da ist. Da können wir sehr wenig dagegen machen. Die Machtverhältnisse hören nicht auf, wenn die Leute in die UN reinkommen und sich da. Man kann da ein bisschen die scharfen Kanten abwetzen. Aber es ist im Grunde das, was die Mitgliedstaaten bereit sind, sich gegenseitig zuzustehen, was wir machen können.
Ein gegenwärtiger Stellvertreterkrieg ist ja auch der Krieg in Syrien, wo die Vereinten Nationen eben nicht, aus verschiedenen Gründen nicht tätig sein können, beziehungsweise wenn überhaupt eine humanitäre Organisation. Das wäre vielleicht nochmal so ein aktuelles Beispiel und eine Herausforderung der Vereinten Nationen, mit denen wir auch umgehen müssen. Gleichzeitig gibt es eine neue US-Regierung, Trump haben Sie schon mal angesprochen. Also es gibt viele Herausforderungen sozusagen für die Weltorganisation, die ich jetzt nur kurz ansprechen wollte. Aber gibt es in dem Zusammenhang weitere Fragen, die Sie vielleicht haben? Oder Frau Watten? Achso, genau. Bitteschön, eine Frage dazu. Also wir können nämlich damit auch gerne über die letzten 20 Minuten noch über aktuelle Herausforderungen zum Beispiel sprechen, wenn Sie möchten, über die Vereinten Nationen.
Und jetzt? Jetzt, ja. Ich würde gerne an das anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben, dass die Vereinten Nationen Ansammlung der Mitgliedstaaten in erster Linie sind. Ich würde da vielleicht noch weitergehen und sagen, das ist ja vor allem nicht der gesamten Mitgliedstaaten, sondern der Regierungen der Mitgliedstaaten. Dazu gab es jetzt zur Buchmesse wurde auch ein Buch vorgestellt von Jo Leinen. Es ging um ein demokratisches Weltparlament, geht es in dem Buch. Da würde mich interessieren, gibt es innerhalb des Personals der Vereinten Nationen da auch bestimmte, wie soll man sagen, Strömungen, Gruppen, die so etwas vielleicht befürworten, die da eine Lobby dafür machen, das irgendwie umzubauen, also dass quasi tatsächlich auch die Oppositionsparteien beispielsweise irgendwie repräsentiert sind in Form eines Weltparlaments?
Okay, gut, vielen Dank. Also die Frage nach dem Weltparlament, was ja auch schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder diskutiert wird, die UNO demokratisieren. Gibt es weitere Fragen? Ja. Da vorne, bitteschön.
Ja, es gab ja vor einiger Zeit auch, ich glaube im Kongo war es, der Fall, dass da UN-Mitarbeiter auch sexuell übergriffig geworden sind. Und meine Frage wäre, ob die UN daraus gelernt hat und wenn ja, ob es neue Maßnahmen gibt dazu.
Okay, ja, also das Thema sexuelle Übergriffe durch Blauhelmsoldaten, die es leider ja immer wieder gibt, als zweites Thema. Okay, wenn es da keine weiteren Fragen gibt, dann Frau Wartmann, mögen Sie vielleicht darauf?
Ja, zu dieser Sache mit dem Parlament, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, weiß jetzt nicht genau, was da drin steht, aber was ich denke oder was ich beobachte im Moment ist, dass es doch eine Tendenz gibt unter den Mitarbeitern im Sekretariat, sich mehr auf die lokalen Bevölkerungen zu konzentrieren oder dass langsam immer klarer wird, wie wichtig es eigentlich ist, eben nicht nur mit Regierungen zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Zivilgesellschaften, Opposition oder auch einfach den Menschen, die dort leben und von den Konflikten ja betroffen sind. Und gerade wenn Regierungen versagen, was ja nun sehr häufig der Fall ist, oder gerade wenn Regierungen eigentlich die UN ablehnen oder überhaupt die Menschenrechte ablehnen und selbst zu Menschenrechtsverletzern werden, ist es ja umso wichtiger, den Kontakt zu suchen zu denjenigen, die da eigentlich, für die man ja eigentlich letztendlich arbeitet. Also insofern, das ist was ich in letzter Zeit beobachte, dass diese Diskussion immer stärker wird und ich hoffe, dass das sich auch weiter durchsetzt, weil es ist ja genau wie Sie sagen, ist das eigentlich, denke ich, ein zukunftsträchtiger Ansatz, zu sagen, die UN ist natürlich auf Regierungen aufgebaut, das ist völlig klar, so ist auch die Welt einfach organisiert, aber es ist doch oft scheitert eigentlich vieles natürlich genau an diesen Regierungen, die man aber gleichzeitig unterstützen muss. Also es ist komplex und da denke ich, ist ein Weg einfach zu versuchen, noch stärker lokal sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, mit denen man da wirklich eben auch zu tun hat.
Ja. Frau Kaul würde darauf direkt noch eine Ergänzung machen.
Weil ich total dagegen bin. Und der Grund ist der folgende. Wir sehen am Europaparlament, wie schwierig es ist, ein relevantes Parlament in Brüssel zu haben. Alle möglichen Leute werden dahin abgeschoben. Stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn wir auch noch ein UN-Parlament haben. Hinzu kommt, warum diskutieren unsere Politiker hier nicht, ehe sie nach New York oder Genf oder sonst wohin fahren, mit uns ihre Positionen, die sie einnehmen wollen, wenn es ums nächste Freihandelsabkommen geht oder wenn es um eine Finanzfrage geht, wenn es um bestimmte Menschenrechtsfragen oder sonst was geht. Wir müssen den Dialog hier führen und dann, wenn sie zurückkommen von den Verhandlungen, möchte ich auch wissen, wie sie sich entschieden haben. Und das müsste so ein Loop sein, von unten nach oben und wieder zurück. Aber dafür haben wir ja Politiker und dafür haben wir Diplomaten. Die sollen mit uns reden, wo immer man reden muss und dann unsere Ideen in diese Gremien tragen. Mit der Zivilgesellschaft, das hat wirklich zu einer verstärkten Ungleichheit in der Welt geführt, muss ich sagen. Ich bin für die Zivilgesellschaft. Aber die Zivilgesellschaften, die in der UN auftauchen, die sind alle ein Sprachrohr. Die kommen gleich aus Manhattan um die Ecke rum, zum großen Teil. Und die sitzen in einer Versammlung als Frauenvertreterin, in der anderen Versammlung als Umweltrepräsentantin. Das hat die Stimmenzahl der Industrieländer verhundertfacht. Ja, wenn wir nicht zusehen, dass wir auch den Entwicklungsländern eine Repräsentanz der Zivilgesellschaft angemessen ermöglichen können, dann ist es wirklich zu einer Verschärfung, dann kommt es zu einer Verschärfung von Ungleichheit, selbst durch die Zivilgesellschaft. Aber natürlich, man muss Konsultationen halten, man soll partizipatorisch sein. Aber wir müssen noch einen Weg finden, wie wir das machen. Und im Augenblick, auch wenn man sich jetzt die Wahldebatte hier in Deutschland anschaut, was wir so von den Parteien bislang hören, es sind doch alles ganz lokale kleine Krümmelsachen, die da diskutiert werden. Einen Euro mehr Rente und einen Euro mehr dies und so. Aber die großen Politikthemen, die wirklich unser Leben beeinflussen, die kommen kaum zur Sprache in den Wahlen. Und dagegen, dafür sollten wir uns einsetzen. Und da ich das Mikrofon habe, mir tun die Peacekeeper leid, die da aus den nepalesischen Bergen geschickt werden, weil sie so billig sind in unsere Einsätze. Und dann vielleicht aus Verwirrung ab und zu mal, ich entschuldige das nicht, ne? Aber man muss verstehen, dass diese Peacekeeper zum Teil wahrscheinlich zum ersten Mal von irgendwoher ins Ausland gekommen sind und dadurch dann solche Geschehnisse vorkommen. Und da müsste die UN vielleicht mehr machen an Einführungsseminaren oder sonstigen Veranstaltungen, dass man die Peacekeeper mehr auf ihre Einsätze vorbereitet.
Herr Grieb.
Ja, ich würde gerne zu beiden Fragen auch kurz noch was sagen wollen. Gleich anknüpfen an das, was Inge Kaul eben angesprochen hat. Da gibt es sicherlich noch Verbesserungsbedarf bei den Maßnahmen der Vereinten Nationen. Man muss sich das so vorstellen, wenn eine UN-Friedensmission in ein Land, zum Beispiel in den Kongo oder nach Sudan entsandt wird, dann haben die Vereinten Nationen ja selbst nicht die Kräfte, sondern sie müssen die Mitgliedstaaten bitten, dann bestimmte Kontingente, Militär, Polizei, zivile Expertinnen und Experten bereitzustellen. Und die Mitgliedsländer sind angehalten, das ist auch nichts Neues, das ist immer schon so, bei der Auswahl ihres Personals an den UN-Standards zu orientieren. Und das heißt, dass vorher zu belehren ist, einzuweiten ist, dass eben solche Dinge wie sexulässig sind, ja, und verboten sind und strafbar sind. Und nun ist bei der Vorbereitung der jeweiligen nationalen Kontingente auch umgesetzt wird. Und wenn dann so ein Fall, im Grunde die Frage der Verantwortung und der Zuständigkeit genauso auch wieder zu stellen, die Vereinten gewisse Möglichkeiten, aber nur begrenzte Möglichkeiten, die strafrechtliche, aborrechtliche Behandlung dieser ganzen unguten Vorfälle, die müssen in der Zuständigkeit des jeweiligen Landes, das diese Kontingente entsandt hat, durch eine kürzlich erst verabschiedete Resolution der Generalversammlung, das nochmal verstärkt dazu aufgefordert, dass man hier aber letztendlich die strafrechtliche, gerichtliche Verurteilung oder Behandlung erfolgt dann in den jeweiligen Staaten, wo die Kontingente herkommen. Zu der fragischen Dimension der Vereinten Nationen würde ich gerne sagen, dass man da, wenn wir von einem Europaparlament als Modell reden, dann scheint mir das völlig unpraktisch. Aber es gibt auch andere Modelle. Es gibt zum Beispiel eine parlamentarische Versammlung des Europarats, wo dann also der Europarat an die Seite gestellt bekommen hat, eine Versammlung, die besteht aus einigen Abgeordneten, die von jedem Mitgliedsland des Europanationalen Parlaments, auch vom Deutschen Bundestag dann zum Beispiel entsandt werden, in diese parlamentarische Versammlung eine Funktion hat. Keine gesetzgeberische, aber eine beratende. Es gibt eine parlamentarische Versammlung bei der NATO, das Prinzip, ja, dass der Bundestag da auch 3 oder 5 oder 10 Abgeordnete entsendet und so macht es jedes Mal so ein Beratungsgremium. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ein Modell, europäisches Parlament mit Wahlen in allen Mitgliedsländern der Vereinten Nationen, und dann gibt es, das halte ich für eher undurchführbar.
Okay, also ein Weltparlament wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Frau Wartmann, hatten Sie noch irgendwie Ergänzung oder nicht? Okay. Gibt es Fragen zur Rolle der Vereinten Nationen? Okay, wenn das momentan nicht der Fall ist, ich noch mal eine Frage stellen, das ist ja der Vorteil des Moderators. Zum einen mal zum Thema Trump. Donald Trump, der neue US-Präsident, hat nicht mit seinem Haushaltsplan, also diesem Entwurf, auch die Boden und auch das US-Außenministerium mit starken Sparmaßnahmen zu versehen, den Verteidigungshaushalt drastisch zu erhöhen. Das hat deswegen auch für uns und für die Vereinten eine besondere Relevanz, weil die USA der größte Beitragszahler der UN sind. Und wenn dort Mittel wegfallen, dann könnte das eben auch Situationen wie die UNO in Bedrängnis bringen. Kurz gesagt, wird wahrscheinlich kein großer UN-Freund werden. Mich würde interessieren, was die Panelistinnen und Panelisten hier für eine Einschätzung haben. Ja, was vielleicht Erfahrung mit vorherigen Regierungen der USA war in den UN, aber was zu befürchten ist, weil das betrifft wirklich Weltordnungsfragen, die dann eben auch sicherlich dann auch mit beeinträchtigen werden oder beeinflussen werden. Mögen.
Ganz einfache Lösung. Wenn wir Banken retten können, dann können wir die UN retten. Ich meine, diese schwarze Null, die hat uns schon genug Probleme geschaffen. Einfach mal die Zentralbank, statt den Banken direkt das Geld zu geben, das Geld an den Schäuble. Und dann kann Herr Schäuble sagen, hier, ja, dann machen wir Trust Funds. Das Instrument haben wir in den Vereinten Nationen. Ist überhaupt kein Problem. Well, there is a way.
Okay, also Sie meinen nur alles eine Frage der Umorganisation quasi, wenn ein und des Wollens, des politischen Willens dann eben, ja? Frau Wartmann.
Ja, ich würde das ähnlich sehen, dass es natürlich immer trotzdem geht. Außerdem denke ich, muss man, was jetzt aus diesen Vorschlägen wirklich wird. Also es gab ja schon einige Initiativen von Trump, die dann am Ende doch nicht so rausgekommen sind, wie es geplant war. Könnte auch da der Fall sein. Also jetzt im Bereich Peacekeeping ist das Budget zum Beispiel sowieso schon etwas gesunken. Vielleicht ist das auch ein Trend, der sich fortsetzt. Das ist ja im Moment, ist die Situation sowieso sehr schwierig gegen den Russen im Sicherheitsrat. Insofern ist es auch wirklich jetzt eine Phase zu sein, in der eben nun nicht riesige neue Projekte vielleicht auch einfach möglich sind, aber auch schon früher, und ich denke auch diese Phase wird irgendwann wieder vorbeigehen. Der neue Generalsekretär Guterres, der jetzt gerade erst angefangen hat, hat ja betont ja ganz stark dieses Thema der Prävention, möchte er jetzt zu seinem großen Aufgabengebiet machen. Das, ja, wenn würde, wäre das ja auch durchaus schön. Das kostet dann aber auch wieder sehr viel weniger Geld an so eine riesige Friedensoperation. Insofern denke ich, ja, also ist das sowieso diese Phase, wo man diese riesigen Operationen hatte, gar nicht mehr so lange dauert. Das, ja, könnte man vermuten.
Ja. Herr Grieb?
Ja, also ich glaube auch, wir müssen erstmal abwarten, was bei der US gegenüber den Vereinten Nationen am Ende, wie heiß das gegessen wird, ob es so heiß gegessen wird, wie es auch gekommen ist. Obamacare hat ja gerade Schiffbruch erlitten im Kongress. Und sicher, ob die Vorstellung, die er hat, im Hinblick auf die Kürzung von Mitteln gegenüber den Vereinten Nationen für die durchkommt oder nicht, das muss man sehen. Ich glaube, die erste Bemühung und die erste Empfehlung an die Politik auch in Deutschland wäre und an die Diplomatie wäre, gegenüber den USA, dass die Beitragsverpflichtungen gegenüber den Vereinten Nationen eingehalten werden. Denn hier handelt es deutlich um völkerrechtlich verbindliche Verpflichtungen. Jedes Mitgliedsland der Vereinten Nationen, das tritt, hat sich an die Vereinssatzung zu halten. Das ist die Charta der Vereinten Nationen und die Generalversammlung Staffelung der Mitgliedsbeiträge fest bei den Pflichtbeiträgen. Es gibt zwei Pflichthaushalte, einmal den Regel, aus dem die Gehälter der Mitarbeiter bezahlt werden, die Fixkosten und ähnliches mehr, und einen zweiten, der für die Friedensmission. Und beide haben verschiedene Beitragsschlüssel, die werden von der Generalversammlung für 2 Jahre festgelegt und da haben die USA einen bestimmten Anteil und der ist einzuhalten, das ist eine Verpflichtung und hier müsste aus meiner Sicht zunächst mal gegenüber den USA darauf hingewirkt, dass das eingehalten wird. Wenn das nicht so sein sollte, hätte man in der Tat ein Problem, weil die USA beim regulären Haushalt 22% zahlen, das ist mit Abstand der größte Anteil und bei den Friedensmissionen sogar 28%. Also wenn Beträge wegfallen würden oder zum Teil wegfallen würden, dann hätte man ein großes Problem und hätte zwar den Zwang, aus einer schwierigen Rahmenbedingung wieder das Beste zu machen. Und im Übrigen möchte ich auch noch einfach mal so illustrativ hinzufügen, dass die Pflichthaushalte der Vereinten Nationen im Grunde im Maßstab verschwindend klein sind. Der reguläre Haushalt der Vereinten Nationen beträgt so viel wie das Jahresbudget der Polizei und Feuerwehr. Um das nur mal in Relation zu setzen. Ja, und da muss man sagen, wir reden im Niveau, was für die Vereinten Nationen praktikabel ist gerade, aber viel mehr wegnehmen kann man davon eigentlich nicht.
Ja, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Sie haben. Ja? Ja, bitteschön. Genau, Mikro ist unterwegs.
Dankeschön. Also so ein bisschen ist es vorhin schon an. Meine Frage richtet sich dahingehend, nach welchen Maßnahmen oder nach welchen Kriterien die Stellen vergeben werden. Also ein bisschen nach der Nationalität. Aber was sind denn das sonst noch für ausschlaggebende Kriterien, die dazu führen, dass bestimmte Stellenproports bekommen? Und gibt es da eine offizielle Version, eine inoffizielle Version?
Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere? Ja, ich weiß nicht, vielleicht noch. Aber okay, gut, dann bitteschön.
Ja, ich wollte eigentlich, Trump ist ja schon, den hören wir zur Genüge in der letzten Zeit. Aber was mich interessieren würde, ist, ist das immer ein Reagieren auf aktuell politische Ereignisse und Verhältnisse? Oder gibt es da auch ein Agieren für die Zukunft? Ökologie, Probleme, die uns eigentlich unter Nägeln brennen. Denn ich nehme an, in 30 Jahren qualmen vielen Menschen die Füße, so warm wird es werden. Gibt es in puncto Ökologie, Bevölkerungs-, Welternährung und so. Das ist ja eigentlich das, was zukunftsweisend ist. Ich meine, Horchen wird es nicht mehr allzu viel interessieren, aber jüngere Menschen schon.
Vielen Dank. Einmal Frage zur Personalpolitik und dann eben zu, ja, zu langfristig strategischem Denken und Planen, ne, was Sie so meinen. Ne? Ja, okay. Weiß ich, Frau Kammer,
ja, das passt sehr letzten, gut zu Ihnen. Genau. Zu ja. der letzten Frage. Das Schöne ist, wenn die Staaten sich treffen, so in einer Generalversammlung, es eigentlich gar nicht so schwer ist für viele zu sagen, ja, wir wollen halbieren, wir wollen das Klima stabilisieren. Insofern manchmal zufällig entscheidet man sich dann, so eine Norm zu etablieren, aber uns im Sekretariat dann die Möglichkeit, immer wieder darauf zurückzukommen und zu sagen, 1972 haben wir bereits eine Konferenz gehabt, Umweltfragen, wo es auch um One Earth und wie lange haben wir noch die Erde ging. Ja, wenn da nicht unbewegliche oder was ist stubborn auf Deutsch, sture Mitarbeiter im Sekretariat und immer wieder sagen wir, ja, aber wir haben es doch gesagt, wir wollen doch das Klima stabilisieren. Das viele Sachen muss man 30 Jahre lang und noch länger sagen, einfach immer wiederholen. Änderung braucht Zeit, ne? Man sieht es ja an der Geschichte, an der vorhergehenden Geschichte. Ne? Wir haben keine Zeit mehr im Klimabereich, ne? Aber diese ständige Wiederholung, manchmal gesagt wird, ach, die reden ja nur. Aber das ist ganz wichtig, das ist wie so, der sich im Fluss absetzt. Ganz langsam, aber sicher. Und wenn Sie sich überlegen, wie Normen wir 1950, 60 hatten, da hat sich doch langsam, aber sicher und fast unmerklich hat sich sehr vieles verändert. Und insofern, ja, wir müssen uns beeilen, wir müssen immer wieder schubsen. Aber es gibt viele Leute im Sekretariat gerade, die sagen, hey, wir müssen noch das und jenes verändern und auf die Frage zurückzukommen. Die Möglichkeit haben wir, da anzustoßen. Und das ist eigentlich auch eine recht schöne, erfreuliche Arbeit. Aber alt werden, wie ich bin, um zu sehen, dass es Erfolg hat.
Wollen Sie noch was zur Personalpolitik gleich anschließen oder sonst würde ich weitergeben? Ja, okay, gut, dann warten.
Ja. Ja, auch zu dem Punkt, also im Politischen diese Sache mit dem Vorausschauen, das ist genau die Herausforderung. Also ich würde mir wünschen, dass das mehr passiert. Das ist natürlich sehr schwierig, weil man, wenn schon was passiert ist, dann weiß man ja, was passiert ist. Und dann kann man sicher sein, dass es auch wirklich passieren wird. Und deswegen denkt man immer, reagieren wir jetzt oder lassen wir es lieber? Hoffen wir nicht oder was passiert hier überhaupt? Das ist ja auch oft einfach sehr schwer zu wissen, was ist denn jetzt die Situation? Zitieren wir das? Ja, also ich habe das erlebt in Burundi, ein kleines Land in Ostafrika. Situation jetzt unglaublich schlecht ist. Sie war aber auch schon mal sehr viel besser zu der Zeit, als ich da. Da zeichneten sich ganz viele Entwicklungen ab, die waren eigentlich negativ, aber man wusste genau, das heißt, man hätte sich denken können, das geht den Bach runter. Wir müssen jetzt hier total massiv was machen auf der politischen Ebene. Aber es war immer so, naja, vielleicht wird es ja doch noch und man weiß ja nicht so genau, nicht, weil sonst liegen wir vielleicht total falsch und dann die Mitgliedstaaten interessieren sich eigentlich sowieso nicht für Burundi. Also in New York, das Sicherheitsrat, ja, irgendwie, das ist alles nicht, da kennen der sich da intensiv mit der Sache befasst. Also dann, man hat natürlich keine Daten, man kann jetzt auch keine großen erheben. Also man es ist diese Prävention oder dieser Gedanke, jetzt zumindest im Politischen vorher, ist eine echte Herausforderung. Naja, aber ich hoffe, dass die UN sich der Herausforderung... ich kann noch kurz was zum Personalthema sagen. Also es... auch korrigieren, Herr Grieb, es gibt also mehrere... In der UN, das ist ja unglaublich vielfältig. Also insofern sind die Qualifikationen auch vielfältig. Sie haben in Genf die Weltmeteorologische Organisation, da Juristen bei der Menschenrechtskommission und so weiter. Also es ist sehr, sehr vielfältig, das Sekretariat. Da wird tatsächlich der Proporz, der ist der. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr eine Prüfung, die man machen kann, wenn man zu einem damit die Länder richtig repräsentiert werden. Aber zum Beispiel der ganze Bereich Peacekeeping ist nicht davon betroffen. Also da ist es einfach egal, das nicht richtig gewertet oder so. Also insofern, dann auch, das ist natürlich das übliche Universitätsabschluss, bisschen Berufserfahrung, ne? So kann man sich denken. Es ist aber meiner Erfahrung nach auch so, dass die Qualifikationen sehr andere sind, ob man jetzt zum Beispiel in New York arbeitet oder in so einer Feldmission. Also zum Beispiel in New York war es sehr wichtig, dass man gut schreiben kann, dass man sehr gut Englisch spricht, am besten auch noch Französisch, dass man sich da gut ausdrücken kann, diese Dinge. Dann im Feld ist das Schreiben dann oft gar nicht so im Vordergrund. Da muss man nicht jetzt den perfekten Bericht schreiben, aber in der Lage sein, irgendwo mit lokalen Behörden umzugehen oder vielleicht Mediationsqualifikationen zu haben. Also es ist wirklich unglaublich vielfältig. Also die UN ist so wahnsinnig differenziert und divers. Es ist für praktisch, also wahrscheinlich fast alle Berufe dort irgendeine Art von Tätigkeit gäbe.
Herr Grieb, dazu Ergänzung.
Ja, ich würde das gerne noch ein bisschen ergänzen. Ich vermute, Ihre Frage hat auch so ein bisschen auf die Spitzenpositionen gezielt. Und bei den Spitzen, zum Beispiel die Leiter oder Leiterinnen von Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, Stöpfer mal beim UN-Umweltprogramm war oder Weltgesundheitsorganisation, UNESCO, Positionen, die werden letztendlich vom Generalsekretär besetzt, stimmen auch die Mitgliedsländer sich vorher ab und pushen da bestimmte Kandidaten. Diesen Spitzenpositionen auch im UN-Sekretariat ist der Generalsekretär derjenige, der das entscheidet, wird aber dann von bestimmten wird von bestimmten Mitgliedsländern dann schon auch deutlich erwarten, dass sie jetzt auch berücksichtigt werden. Ja, also ich denke da zum Beispiel an die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Die haben alle auf der Ebene unterhalb des Generalsekretärs ihre Leute sitzen. Auch die wichtigen großen Beitragszahler, zu denen Deutschland übrigens auch zählt, hätten Anrecht, so in Anführungszeichen, dass man nicht einklagen kann, aber das einfach da ist, weil man großer ist, auf diesen Ebenen vertreten zu sein. Und also das liegt an des Generalsekretärs. Das wäre meine Antwort, inwiefern er diesem Druck nachgibt, indem er auch berechtigten Druck, indem er ihm widersteht. Am Ende ist es aber so, dass die Vereinten nationale Organisationen sind und deswegen müsste idealerweise sozusagen die ganze Welt irgendwie auch erkennbar sein. Und im Moment haben wir es so, dass der neue Generalsekretär darin ernannt hat, die kommt aus Nigeria, Frau Mohammed, und dann hochrangige Besetzung in seinem Büro mit dem Chief, also die Stabschefin sozusagen, die kommt, wenn ich das richtig sehe, aus Brasilien. Und seine wichtigste politische Beraterin kommt aus Südkorea. Also allein schon diese Länder, dass das recht multinational und bunt ausschaut. Und das ist eigentlich auch die Idee der Vereinten Nationen. Vielleicht den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern in dem Buch, die sind zum Teil eben auch hoch bis auf höchste oder fast ganz höchste Ebenen gekommen. Das sind die 10 Persönlichkeiten im letzten Kapitel, die sind eben aufgrund einer Punkt direkt da hinein ernannt worden in solche Top-Ebenen. Beides gehört und beides wird auch das System weiter so kennzeichnen. Wenn ich darf, noch ein Wort zu der Frage oder reagieren. Natürlich sind die Vereinten Nationen von den Entwicklungen, gerade bei aktuellen Konflikten und so, aber es gibt auch Weitsichtiges, es gibt auch vor allem die Zukunft gerichtetes. Das liegt dann an den Mitgliedsländern, die das fördern und auch am Generalsekretär, zum Beispiel trotz der ganzen kritischen Anmerkung von Inge Kaul, die ich teile zum Klima, aber dass die Pariser Konferenz stattgefunden hat im Dezember 2015, war gut. Auf der Ebene der Vereinten Nationen die Staatengemeinschaft sich wenigstens mal zu etwas durchringen kann, Beschlussform, oder auch die nachhaltigen Entwicklungsziele, die auch 2015 sind von den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen, wo man sagt, wir wollen jetzt bis ins Jahr 2030 nachhaltige Entwicklung voranbringen. Das sind Dinge, die sind zukunftsgerichtet. Und auch das statt, also es liegt natürlich dann immer an der Umsetzung. Ich glaube, der neue Generalsekretär hat sowas, dass man ihm zutrauen könnte. Er möchte die Richtung Wenn er zum Beispiel am ersten Tag seiner Amtszeit, am 1. Januar 2017, sich an die Welt mit einem eindeutigen, eindringlichen Friedensappell, Konfliktprävention, dann etwas, was durchaus schon so eine programmatische Qualität hat. Und da könnte man das weiter ausgeführt und weiterentwickelt wird in den nächsten Monaten.
Gut, vielen Dank. Ganz dringende letzte Fragen von Ihrer Seite. Dann haben Sie jetzt noch die Chance. Ja, Mikro ist unterwegs. Vielen Dank.
Hallo, ich habe noch eine kurze Frage zur Verbindung zwischen und UN. Also Sie hatten, bei Ihnen hat es ja schon angeklungen, dass da so ein, eine Empfehlung eigentlich geschrieben wurde, aber die dann nicht eingehalten. Da würde mich mehr interessieren, wie so die Verbindung zwischen Wissenschaft und UN dann aus.
Gut, okay, vielen Dank. Da würde Frau Kaul was zu sagen. Okay.
Die ist sehr eng. Wir haben etliche Gremien mit hochrangigen wissenschaftlichen Beratern, ob das Committee for Development Policy ist, in der UN oder dann bei der UNESCO. Ich würde das ein kleines Selbstlob, dass das Forschungsbüro geleitet habe, top-notch war. Wir haben fast nur, weil wir innovativ gearbeitet haben, haben wir uns geschützt, indem wir einen Rat hatten, der aus Nobelpreisträgern bestand. Wenn die gesagt haben, das abgesegnet haben, dann konnten sie uns nicht so leicht abschießen. Glaube ich, gibt es sehr viel gute Forschung und die Beziehung Wissenschaft und UN ist sehr stark in den ganzen jährlichen Berichten, die wir das über die Weltwirtschaftslage ist oder so. Und das nicht nur im UN-Sekretariat, sondern auch in den Sonderorganisationen, in der Weltbank. Man stimmt nicht immer überein mit dem, vielleicht mit dem politischen S und der Betonung, der in den Berichten ist. Es unterscheiden sich die Washington sehr stark von den New Yorker Dokumenten. Aber es gibt in Fällen eine sehr enge Beziehung zwischen Wissenschaft und der Bildung in Politik.
Gut. Sie schauen zweifelnd irgendwie? Nein, okay, gut. Okay, vielleicht eine Ergänzung, warte mal, ja.
Ja, ich kann da noch kurz ergänzen zu diesem Bereich Friedenssicherung. Da gibt es auch unglaublich viel wissenschaftliche Arbeiten dazu, die auch sehr wichtig sind und die werden auch durchaus wahrgenommen. Also auch in diesem Bereich, in New York gibt es zum Beispiel eine Abteilung, die sich vor allem mit Policy, also mit dem Entwicklung von sozusagen Regeln, die dann für alle gelten können, findet natürlich ein ganz enger Austausch statt mit Wissenschaftlern. Dann für Sache zu den Ländern, in denen solche Missionen oft sind, die wiederum könnten durch mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Also da ist es oft so, dass man gar nicht zum Beispiel so viele Bücher über dieses Land oder gar nicht so, es gibt gar nicht so viele Daten und es gibt nicht so viele Wissenschaftler, die jetzt über den Südsudan vermutlich schreiben oder über Burundi oder auch über den Nahost. Mittlerweile gibt es vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist dennoch relativ wenig. Und ich denke, das wäre schön, wenn es mehr solche Arbeiten gäbe, weil die UN eigentlich sehr auf Wissen angewiesen sind und Analyse und auf das Verstehen von dem lokalen Kontext. Und da kann sowas helfen. Also das wäre, denke ich, durchaus gut.
Okay, vielen Dank. Frau Kaul hat noch ein paar letzte Anmerkungen dazu.
Ich bin immer praktisch orientiert und auch auf Anreize bedacht. Und ich würde vorschlagen, dass Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an unseren Moderator geben. Morgen wird der 25. oder sogar schon 26. über menschliche Entwicklung, Human Development Report, in seinem Büro gestellt. Und dann kriegen Sie ein Freiexemplar davon und dann sehen Sie diese top-wissenschaftlichen Arbeiten, die wir leisten. Und wenn Sie zu mir kommen, kann ich Ihnen auch ein Heftchen geben von Sachen, die ich selber geschrieben habe. In der Public Goods Serie habe ich zwei kleine Probeexemplare hier und dann können Sie es selber überzeugen.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle für Ihre interessanten Fragen. Es hat uns alle sehr gefreut, dass Sie auch so zahlreich erschienen sind, Sitzfleisch bewiesen haben. Auch das muss man bei den Vereinten Nationen durchaus an den Tag legen. Das ist ein perfekter Übergang. Genau, vielen Dank an Sie. Wir stehen jetzt noch kurz zur Verfügung für Fragen. Sie können selbstverständlich auch das Buch käuflich erwerben für 22 Euro. Wir sind UNO, Deutsche bei den Vereinten Nationen, herausgegeben von Eckart Grieb im Herder Verlag erschienen. Und ja, über Ihr Interesse und vielleicht haben wir ja auch Ihr Interesse an den Vereinten Nationen etwas geschehen. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.